Vater, wo warst du? Und diese Frage ist nicht ganz neu. Einer der Jünger Jesu, kann man im Johannesevangelium nachlesen, Johannes 10 oder Johannes 14, Momentchen, Johannes 14, glaube ich, ist es. Johannes 14, Vers 8, Philippus spricht zu Jesus: Herr, zeige uns den Vater und es genügt uns. Herr, das ist der Schrei aller Männer und aller Menschen. Zeige uns den Vater und es genügt uns. Wir brauchen nicht mehr, wenn wir den Vater kennen, haben wir es. Wenn das Universum schon auf der Säule der Vaterschaft ruht, dann brauchen wir nur den Vater zu kennen. Und um diesen Vater geht es, den himmlischen Vater. Wir haben angefangen, haben uns überlegt heute, der Friede mit Gott, das darf nicht ein Schmalspur-Friede sein, dass man sagt, okay, mit Jesus kann ich ganz gut und im Heiligen Geist auch zur Not. Früher gab es da ja auch Einschränkungen, aber mit dem Vater, ich kann das nicht so. Ich kenne keine Vaterschaft, ich weiß nicht, was ich mit dem Vater anfangen soll, wie soll ich mit ihm umgehen. Und deswegen sagt Jesus uns ganz genau, wer der Vater ist und was wir vom Vater zu erwarten haben. Und mit diesem Vater wollen wir uns auseinandersetzen, denn es ist ein unglaublicher Vater, ein unvorstellbarer Vater, der jedem von uns, der hier heute sitzt, eine so starke, so erstaunliche, so überraschende Zuwendung geben kann, wie wir es uns eigentlich nicht vorstellen können. Woher weißt du das, Rudi Pinke? Ich habe meine Bibel ein Stück weit gelesen und vor allen Dingen das Gleichnis von den verlorenen Söhnen in Lukas 15. Und da wird uns das gesagt. Da ist ein junger Mann von seinem Vater weggelaufen und ist bis an den Rand seiner Existenz gekommen. Und als er fertig war, als er nicht mehr weiter konnte, der nächste Schritt wäre in den Abgrund gegangen. Er war schon im Schweinestall, er hat das Schweinefutter nicht gekriegt. Er war am Verhungern. In dem Augenblick erinnert er sich, ich habe hier einen Vater. Ganz tief irgendwo. Und er kehrt um, er macht den langen Weg zurück nach Hause. Und er überlegt sich, wie sage ich es meinem Vater nur? Wie sage ich es ihm? Weißt du, Vater, ich wollte es einfach mal probieren. Ich habe mich stark gefühlt und es hat mich hingehauen. Ich wollte mein eigenes Leben leben. Das war mir zu langweilig, was da bei dir war. Das wollte ich so nicht. Ich wollte es selber probieren. Ich wollte es selber gestalten. Und solange ich Geld hatte, habe ich es mir gestaltet. Und es war toll. Aber dann, als das Geld weg war, wollte niemand mehr was von mir wissen. Und dann bin ich fast dabei draufgegangen. Und dann habe ich mich an dich erinnert. Und ich habe vor dir gesündigt und vor dem Himmel. Und der Vater geht nicht auf diese ganzen vorgefassten Reden ein. Überhaupt nicht, sondern was tut der Vater? Und so ist der Vater, und das ist das Wichtigste, erst, dass wir ihn kennenlernen, dass wir diese Dinge uns zu Gemüte führen. Als er aber noch fern war, der Junge, sah ihn sein Vater und wurde innerlich bewegt, lief hin und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Das ist unser himmlischer Vater. Ein küssender Vater im Himmel. Männer, wie sollen wir uns das vorstellen? Wie küsst er uns? Wie küsst er uns? Wie umarmt er uns? Das ist eine ganz großartige Sache, die jeder von uns erleben kann. Er küsst und er umarmt. Und wie können wir das erleben? Indem wir Gott uns nähern. Naht euch Gott, so naht er sich euch, heißt es in der Schrift. Wie nahen wir uns Gott? Indem wir Jesus anbeten, indem wir unsere Liebe Jesus zusprechen, denn den Vater interessiert nichts mehr, als dass wir Jesus verehren, dass wir als Braut Jesu Christi immer näher zu ihm hinwachsen und den Bräutigam in seiner Liebe, die er uns zuerst zugewandt hat, erwidern und sagen, Jesus, du bist alles. Das freut den Vater. Und wir werden die Küsse und die Umarmungen des Vaters erfahren, in ganz unterschiedlicher Weise. Der eine empfindet es als eine starke Gegenwart Gottes und ich habe es bei meiner Bekehrung so stark empfunden, als wenn jemand mir in dem Augenblick, als ich innerlich Ja zu Jesus gesagt habe, den Arm um die Schulter legt. Das war ein unvergleichlicher Augenblick, den ich nie wieder vergessen werde. Andere berichten andere Dinge. Aber Vater Gott ist bereit, er wartet darauf, dass wir kommen, das ist alles. Er braucht sich nicht vorzubereiten, er ist vorbereitet auf jeden. Und er wird jeden von uns finden, wenn er sich denn finden lassen will. So, das ist unsere beruhigende Botschaft, das Erste, was wir uns heute Abend hier zu Gemüte führen müssen. Er lässt niemanden überlässt er sich selbst, sondern jeder ist willkommen im Vaterhaus. Und im Vaterhaus ist alles, was wir je gebraucht haben und je brauchen. Dort ist Jesus, dort ist der Heilige Geist, dort finden wir alles, was wir brauchen. Aber Vater, die Institution der Vaterschaft, die können wir nicht ignorieren. Wir können nicht sagen, ich komme mit Jesus und dem Heiligen Geist gut zurecht, mehr brauche ich nicht. Diese Mühe mache ich mir jetzt nicht mehr, auch noch den Vater im Himmel kennenzulernen. Aber dieser Vater ist so gut, dass wir nicht an ihm vorbeikommen. Er ist so treu, so zärtlich. Und eben Vater. Der Vater, wir haben es heute Morgen besprochen, was Vaterschaft ist, was Vaterschaft ausmacht. Vielleicht sollen wir es noch kurz ins Gedächtnis zurückrufen. Ich glaube, wir brauchen es nicht umfänglich zu tun. Ein Vater ist engagiert, mit ganzem Herzen und uneingeschränkt engagiert für seine Söhne, für seine Töchter, für seine Söhne, aber hier in diesem Kontext eben ganz besonders wichtig für uns Söhne. Und er umarmt, er küsst, er heißt willkommen und er versetzt uns in den Stand der Sohnschaft. Ob wir vorher die Sohnschaft verspielt haben oder nicht, durch unser Verhalten, durch unser Weglaufen, ist überhaupt spielt keine Rolle. Der Junge kommt zurück, will nur noch Tagelöhner sein, er will gar nicht mehr Sohn sein. Er sagt, ich will nur noch einer deiner Tagelöhner sein. Was heißt das, Tagelöhner zu sein? Heißt, man hat eine geregelte Arbeitszeit, man kann der Gewerkschaft beitreten, man kann protestieren, wenn man will. Aber Sohn sein hat eine Verantwortung. Ich bin Erbe. Wer Sohn ist, ist Erbe. Der Nachkomme des Chefs, der hat es zu sagen. Irgendwann. Und wir sind willkommen. Und dieser junge Mann, der nur noch Tagelöhner sein wollte, ist ein Beispiel für dich und mich. Und er ist willkommen als Sohn, sofort als Sohn. Und was tut der Vater? Der Sohn aber sprach zu ihm, wie eben schon gesagt, Vater, ich habe gesündigt, das habe ich mir den ganzen Weg jetzt überlegt und wollte es dir so sagen. Ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir, ich bin nicht würdig, dein Sohn zu heißen. Ich möchte gerne nur noch Tagelöhner sein. Minderwertig, klein, kaputt, zerstört. Und dann kommt diese unfassbare Liebe. Und diese unfassbare Bestätigung, Junge, du bist mein Erbe, du bist mein Alles, alles, was mir gehört, gehört dir. Ich habe mit dir so viel vor. Für deine Mätzchen, für deine komischen Weglaufstories hat mein Sohn Jesus gerade gestanden, hat seinen Rücken hingehalten und sie haben draufgeschlagen, als wenn es kein Morgen gäbe. Sie haben ihn zum Krüppel gemacht, sie haben ein Stück Fleisch aus ihm gemacht. Er war kein Mensch mehr, heißt es in der Schrift. Alles, damit du Sohn bist. Und von dir wird nichts anderes erwartet, als du, dass du dich darüber freust, über dieses Geschenk. Und alles andere entwickelt sich von selbst. Und das ist unser Zustand, liebe Freunde, dass wir uns freuen, dass wir errettet sind und dass wir einen Daddy haben. Und dass wir einen Daddy haben, der uns so unglaublich liebt und der uns alle Flausen nimmt, wir könnten jemals als Tagelöhner enden. Oder wir könnten gerade so über die Schwelle kommen ins Königreich des lieben Sohnes. Oder was auch immer du dir vielleicht vorgestellt hast. Sondern wir kriegen die ganze Fülle. Und es kommt nur darauf an, dass wir den Mut haben, zum Vater zu gehen. Wo immer wir sind, wie weit wir weg sind, zurück zum Vater. Oder wie der Ältere, der war ja nicht weg, brauchen wir nicht zurückgehen, sondern mit dem Herzen zum Vater kommen. Der ältere Bruder, der war ja tief in seinem Herzen verbittert. Das hat er gezeigt, als der Jüngere zurückkam und der Vater alle Fässer aufmachte, um ein Riesenfest zu feiern. Wir haben nicht nur einen küssenden Gott, nicht nur einen umarmenden Gott, wir haben einen feiernden Gott. Wie anders kann man Fröhlichkeit und Lustigkeit und Freude ausdrücken als durch Feiern, durch das gemeinsame Tanzen und Jubeln? Und das ist das Resultat, letztlich das Resultat dessen, was Jesus für uns erreicht hat. Dass wir im Vaterhaus zu Hause sind, dass wir dort ein- und ausgehen und uns am Leben freuen, dass wir feiern lernen. Dass wir gerne zusammen am Tisch des Vaters sitzen. Hier hat es ja nicht geklappt, jedenfalls wird es uns nicht geschildert. Vielleicht hat es später geklappt, in diesem Augenblick jedenfalls hat es nicht geklappt. Der Ältere war so sauer, dass er sagt, Vater, du hast mir nie etwas gegeben. Dem Jüngeren hast du sein Erbe gegeben, mir hast du nie etwas gegeben. Der Vater sagt, alles, du bist doch bei mir, alles, was mir gehört, gehört dir. Du hättest dir alles nehmen können, alles ist dein. Er war so sauer, so bitter. Und vielleicht bist du der eine mehr oder der andere mehr, das ist egal. Aber wir haben diesen Vater. Und es ist egal, ob du jetzt mehr der Jüngere bist, der Wegläufer, der wieder zurückkommt, der alles draußen probiert hat. Ich will das mal auf ein modernes Niveau bringen. Der von zu Hause weg ist oder der Drogen genommen hat, der Alkohol, der gegen die gesellschaftlichen Normen verstoßen hat, der ein Outsider war, der richtig mal ausgerissen ist und die Ketten gesprengt hat, die scheinbaren Ketten der familiären Enge oder was auch immer. Oder du bist jemand, der mehr so zu Hause rumgegrummelt hat und gesagt hat, ich will meine Eltern ehren, das steht da ja. Und stehst du, ja? Ich war mehr der Ältere. Wollte immer meiner Mutter dann recht machen. Und es hat mich auch nicht viel weitergebracht. Meine Freunde zum Teil jetzt sind genau aus der Gegend, viele Pastoren sind aus der Gegend entgegengesetzten Richtung, waren wie der Jüngere, sind weggegangen, waren in der Drogenszene, ein Großteil der deutschen Leiterschaft heute waren früher Drogenabhängige. Nicht ein Großteil, aber ein Teil. Großteil ist übertrieben. Ja, klingt schlecht. Das nehme ich wieder zurück. Es ist nicht ein Großteil. Mir fielen nur gerade 5 Leute ein und... da dachte ich, oh, das ist vielleicht eine Menge. Aber es ist gar nicht so. Also sagen wir, ein Teil ist dem Jüngeren mehr vergleichbar und ein Teil ist dem Älteren vergleichbar. Und so ist es bei uns auch hier. Wer sind wir? Was fehlt uns noch? Es fehlt uns, wir haben unsere zutiefst menschlichen Dinge wie die Sexualität, wir könnten auch andere Bereiche unseres Lebens, da haben wir drüber geredet. Aber jetzt kommt es doch drauf an, da ist einer. Der sehnt sich danach und der tut alles, aber wirklich alles und hat es schon getan in Jesus Christus. Aber er setzt das fort, in jede einzelne Biografie hineinzusprechen und zu sagen, ich bin dein Vater. Alles, was dir je gemangelt hat, das bin ich bereit, dir großzügig zu geben. Du brauchst nicht weder bei den Schweinen zu bleiben, noch brauchst du in der Fremde zu bleiben, noch brauchst du in dem Haus der Isolation oder wo immer der Jüngere gewesen ist zu bleiben, sondern du kommst zu mir. Und da ist alles, was du je gebraucht hast, findest du davor. Und wir sehen es hier, wie großzügig dieser Vater ist. Wir müssen diese charakterliche Herrlichkeit und Größe dieses himmlischen Vaters sehen. Der Vater aber sprach zu seinen Sklaven, bringt schnell das beste Gewand heraus und zieht es ihm an und tut einen Ring an seine Hand und Sandalen an seine Füße und bringt das gemästete Kalb her und schlachtet es und lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden, war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Fröhlich sein. 2 Gleichnisse vorher. Und wir müssen uns vorstellen, Jesus unterhält sich mit den Schriftgelehrten und Pharisäern. Wie so oft. Und denen bringt er jetzt 3 Gleichnisse, die den Zustand im Hause seines Vaters darstellen und sein Vater steht im Mittelpunkt. Beim ersten Mal ist es ein Schaf, das verloren gegangen war und der Vater im Himmel rennt diesen einen Schaf nach und hinterher ist große Freude. Und ich sage euch, so wird Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die Buße nicht nötig haben. Das nächste ist eine Drachme, die verloren geht und der Vater im Himmel findet diese Drachme und was tut er? Und so sage ich euch, es ist Freude vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut. So, das ist der Vater, der ist immer am Feiern, immer freudig, immer fröhlich. Ihr lieben Männer, das, was uns am meisten fehlt, ist diese Freude verbunden mit Zuversicht. Das ist meine langjährige Recherche. Zuversicht ist das, was uns am allermeisten fehlt und das ist ein biblischer Begriff. Ich weiß jetzt nicht genau die Bibelstellen, wo er im Griechischen oder im Hebräischen in besonderer Weise benutzt wird. Aber das ist ein wichtiger Begriff. Wir sind zur Zuversicht bestimmt. Zum positiv nach vorne denken sind wir bestimmt. Und das können wir nur, wenn wir über diese Dinge Bescheid wissen. Wenn wir den Vater nicht länger ignorieren, sondern wenn wir den Vater in unser Leben mit einbeziehen und sagen, Vater, was ist jetzt dran? Was ist jetzt wichtig? Worauf habe ich zu achten? Und der Vater wird immer in dieser Großzügigkeit antworten und mit uns umgehen. Das bedeutet nicht, dass wir Jesus aus der Mitte irgendwie verdrängen und dass wir den Vater da hineinstellen. Denn der Vater selbst hat größtes Interesse daran, dass Jesus die absolute Mitte ist. Und dass wir in Jesus alles haben. Auch Jesus wird ja der Ewigvater genannt im Alten Testament. Und in seiner Sohnschaft ist er gleichzeitig auch ein begnadeter geistlicher Vater für uns alle. Jesus hat alles, aber wir müssen dieses Prinzip der Vaterschaft verstehen. Da geht kein Weg dran vorbei. Und wo immer das zu kurz gekommen ist in deinem Leben, ist die Gelegenheit von heute an zu sagen, okay, Vater im Himmel oder Jesus, nimm mich an die Hand und führ mich zu Abba. Abba, lieber Vater. Der Heilige Geist in uns ruft ständig, Abba, lieber Vater. Und unser Geist will mit dem Heiligen Geist rufen, Abba, lieber Vater. Es ist so ein großartiger, göttlicher Zusammenhalt und Zusammenhang, dass der Vater, der Sohn und der Heilige Geist uns so zugetan sind. Aber wenn wir die komplette Gottheit in unserem Herzen haben und nicht nur theoretisch, Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, sondern in wirklicher Qualität, wie Jesus ihn geliebt hat. Jesus war so gerne Sohn und er schwärmte von seinem Vater. Ich und der Vater sind eins. Niemand ist größer als mein Vater. Ich tue nichts von mir aus, sondern nur das, was ich den Vater tun sehe. Und ich rede auch nichts, was ich nicht vorher den Vater habe reden gehört. Was für eine Abhängigkeit. Aber da liegt Segen drin. Diese Abhängigkeit. Vater, wie denkst du? Wie denkst du? Was möchtest du? Was ist dir wichtig? Und dass wir dieses Bewusstsein entwickeln. Der Vater bereitet dem Sohn eine Braut zu und das sind wir. So, wir haben mit ihm zu tun, ob wir wollen oder nicht. Irgendwann, darum ist es besser, gleich jetzt zu sagen, Vater, ich komme, ich bin schon bereit. Er bereitet uns zu. Wie soll er uns zubereiten, wenn wir uns nicht von ihm zubereiten lassen? Wenn wir uns nicht zu ihm hinwenden und sagen, es ist gut, was du tust. Und er bereitet uns zu, er will eine Braut ohne Flecken und Runzeln, eine Braut seinem Sohn zubereiten, die einfach edel ist. Und der Sohn hat kein größeres Verlangen, ganz offensichtlich, als dass wir den Vater kennenlernen. Und deshalb schreit dieser Jünger so, ich vermute mal, dass es ein Schrei war, den er ausgestoßen hat in Johannes 14. Zeig uns den Vater und es genügt uns. Zeig uns den Vater und es genügt uns. Und wir müssen diesen Vater immer mehr kennenlernen. Und die Schrift ist voll von Zeugnissen über diesen Vater. Was mich ganz besonders anspricht, ist zum Beispiel aus dem hohen priesterlichen Gebet Jesu der Vers im Kapitel 17, der Vers 23. Ich in ihnen und du in mir, dass sie in eins vollendet seien, damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt und geliebt hast, wie, dass du mich gesandt und sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Als ich das erste Mal gelesen habe, habe ich es überlesen, wie ich es jetzt fast auch schon wieder überlesen hätte. Aber das, was drinsteht, ist so gewaltig, dass es mir die Sprache verschlagen hat. Ich lese es noch einmal. Ich in ihnen und du in mir, dass sie in eins vollendet seien, warum sollen wir, also ich in ihnen, Christus in uns, das wissen wir, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit, du in mir, der Vater also in Jesus, also auch in uns,
damit sie in eins vollendet seien, also damit sie eine vollendete Einheit sein mögen. Warum? Damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast. Nur dann wird die Welt erkennen, wenn wir diese Einheit haben, untereinander und mit der göttlichen Dreieinheit. Nur dann wird die Welt erkennen, nur dann wird die Welt erkennen, dass Jesus wirklich der Messias ist. Nur dann. Allein an diesem außerordentlichen Sachverhalt. Und jetzt kommt das, was mich umgehauen hat, und dass du sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Das heißt, der Vater im Himmel hat uns geliebt oder hat uns lieb, wie er Jesus lieb hat. Ich habe immer gedacht, Jesus ist der Erstgeborene, Jesus ist der Anfänger und Vollender, Jesus ist das Nonplusultra, Jesus ist der Top-Sohn und wir sind so eine Art, nicht adoptiv, aber irgendwas Kleineres. Und dann sehe ich hier, dass der Vater uns liebt, wie er Jesus geliebt hat. Keinen Deut geringer, keinen Deut mehr, keinen Deut anders, sondern wie Jesus. Und das hat mir eine innere Festigkeit gegeben. Ich muss sagen, es war erst vor wenigen Jahren, aber das hat mir einen, so wie ich es heute schon mehrfach gesagt habe, so eine Art Befreiungsschlag gegeben. Dieses Bewusstsein, ich werde von meinem himmlischen Daddy genauso geliebt, wie Jesus von ihm geliebt wurde. Das zu wissen, macht einen Mann stark. Ja, wenn er das im Kopf weiß, noch nicht, aber wenn das langsam, aber sicher in Portionen, und das geht ja oft sehr langsam, ins Herz kommt. Das ändert etwas. Genauso wie die eine weitere Geschichte, die das Zeugnis letztlich vervollständigt, aber dieses Zeugnis ist so umfangreich, dass wir nur einige Stellen rausgreifen können. Johannes 1, Vers 12 und 13. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Das sind wir. Wir sind Kinder Gottes. Denen, die an seinen Namen glauben. Und nun Vers 13. Die nicht ausgeblüht, also nicht von einem Menschen aus Fleisch und Blut, nicht ausgeblüht, auch nicht aus dem Willen des Fleisches, auch nicht aus dem Willen eines Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Und ich habe nachgeguckt, in der griechischen Urform heißt es eigentlich gezeugt und geboren sind. Ja, dann lese ich es nochmal in dieser Form. Nicht ausgeblüht, nicht aus dem Willen des Fleisches, auch nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott gezeugt und geboren sind. Wir sind aus Gott gezeugt und geboren durch unsere Hinwendung zu Christus. Wir sind aus Gott gezeugt. Das heißt, wir sind von Gott, wie im Laufe dieses Nachmittags schon einmal angedeutet, wir sind von Gott geplant, Psalm 139. Er kannte unsere Urform schon vor aller Zeit. Er hat jeden einzelnen von uns sich erdacht. Männer, muss man sich vorstellen. Du bist erdacht worden von Vater Gott. Vor einer unendlich langen Zeit. So wie du hier jetzt vor uns sitzt, so bist du erdacht worden. Genauso jeder andere hier. Erdacht, geplant und schließlich durch Jesu großartiges Erlösungsopfer sind wir im Geist nicht von Geblüt, nicht von Fleisch, nicht von einem Mann, sondern aus Gott gezeugt und geboren. Diese Neugeburt in Jesus Christus, durch den Heiligen Geist, ist etwas, was vom Vater initiiert worden ist. Wir sind neu und wir haben das Recht, diese Neuheit des Lebens inklusive einer erneuerten, einer neuen, einer kompletten, einer vollkommenen Vaterschaft zu leben. Das macht unsere männliche Identität komplett. Wenn wir diese Vaterschaft nehmen und in unseren Gebeten und in unserer Anbetung und in unserem Leben mit Jesus immer wieder sagen, Herr, nimm uns an die Hand und zeig uns den Vater, führ uns zum Papa hin. Und wenn wir in uns dem Heiligen Geist gestatten, immer wieder zu rufen,
geliebter, geliebter Vater. Denn das heißt Abba. Abba heißt Väterchen, liebster Vater. Ein Schmusewort für den Daddy. Ich habe mich darauf geeinigt, mit mir selber Abba Daddy zu sagen, weil da ist das moderne Amerikanische mit drin und das alte Hebräische Abba ist auch drin. Und ich habe einmal, als wir in Jerusalem waren, in Jerusalem, und in der Nähe von der Knesset, da stand ein orthodoxer Jude mit all diesen Kopfschmuck, den er hatte, und seine Kinder um ihn rum, und sie riefen, Abba, Abba. Und da habe ich gedacht, das ist gut. Da fehlt nur noch mein Daddy dazu. So, dass wir es verstehen, ihr lieben Männer, das ist keine Fantasie, da ist nicht ein Luxus in irgendeiner Form oder eine Übertreibung oder irgendetwas. Das ist einfachstes, simpelstes biblisches Befundmaterial, das uns diese großartige Perspektive aufzeigt. Und ich habe das sofort dann versucht umzusetzen, indem ich mich auf den Balkon gesetzt habe und immer wieder den Kontakt zu Abba Daddy gesucht habe. Wie schön, dass ich zu deinem Haushalt gehöre. Wie schön, dass ich mit Jesus, von dir genauso geliebt werde wie Jesus. Wobei ich weiß, dass Jesus Gottes Sohn ist und dass ich nicht Gottes Sohn bin. Also Gottes Sohn schon, aber ich bin nicht Gott. Gott wollte ich sagen, ja. Ich bin nicht Gott, sondern ich bin Mensch. Jesus aber ist Gott und Mensch. Es ist nicht einfach zu begreifen. Und trotzdem hat Vater mich so lieb, wie mich kein irdischer Vater lieb haben könnte. Und aus diesem Bewusstsein, diesem wachsenden Bewusstsein, ich bin angenommen, ich bin bestätigt und er bestätigt mich, wo immer er kann. Dieses, du bist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, das ist in mir so in Fleisch und Blut in den letzten Jahren übergegangen, so in Fleisch und Blut, dass ich weiß, dass ich weiß. Und das kann mir niemand mehr streitig machen. Ich bin geliebt von meinem himmlischen Daddy. Und darin liegt die Qualität, fest in seinem Mann sein zu werden. Ich glaube, dass das in den letzten Jahren an vielen Fronten erkennbar ist, dass mein Mannsein sich stabilisiert. Da, wo ich Unsicherheiten hatte, da, wo ich nicht sicher war, da entwickeln sich einfach gute, von der Vaterschaft des lebendigen Gottes geförderte Entwicklungen. Gut, das ist mir also das eine, was ich glaube, was wir wissen müssen. Diese Realität müssen wir immer wieder neu, wir müssen gar nicht, das ist klar. Wenn ich das Wort müssen hier verwende, dann ist es sicher in einer Form, dass ich sage, es liegt bei jedem Einzelnen, sich diesem göttlichen Angebot oder diesem biblischen Angebot zu öffnen. Und du sagst, wie soll ich das machen? Und ich sage dir, es ist vor dir, es liegt vor dir. Du kannst diese Schriftstelle, so einfach sie ist, du kannst sie nehmen und betend einfach in deiner Zeit, wo du mit Gott zusammen bist, kannst du diese Stelle und sagst, Herr, erkläre sie mir, was sie mit meinem Leben zu tun hat. Erkläre mir bitte genau, was diese Stelle mit meinem Leben zu tun hat. Du kannst Gott Fragen stellen, du kannst dir ein Tagebuch daneben legen und du kannst genau eintragen. Heute habe ich über die Stelle Johannes 1, Vers 12 und 13 gebetet. Du sagst, das kann ich nicht, ich bin nicht so ein Mensch, der viel Schriftliches macht oder was auch immer. Dann such dir einen anderen Weg, ich mache hier nur einen Vorschlag. Aber du kannst in der Tiefe diese Dinge durchbeten. Es geht doch darum, dass wir die Beziehung zu unserem Gott ständig intensivieren. Das ist unsere einzige Möglichkeit. Und da bin ich schon bei der zweiten großartigen Sache. Ich bin davon überzeugt, auch das ist meine eigene Erfahrung, die Erfahrung mit einigen anderen Männern. Wir werden unser Mannsein komplettieren in dem Maße, wie wir Jesus die erste Liebe wieder entgegenbringen. Ich weiß nicht, wo deine Liebe im Augenblick ist, aber meine Liebe war trotz unglaublich vieler Aktivitäten im Reich Gottes, sie war Ich war so weit, dass ich gedacht habe, ach, all das, was ich tue, tue ich ja ohnehin für den Herrn. Was braucht es noch mehr? Und dann kam der Herr und hat mir deutlich gemacht, etwas, was am Anfang in der Offenbarung steht, in dem Brief an Ephesus. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast.
was hat er zu mir gesagt? Erst habe ich es nicht so ernst genommen, dann war ich doch ziemlich geschockt, dass er das so klar sagt, wo ich doch nur für ihn arbeite, nur für ihn unterwegs bin, nur für ihn jede Anstrengung auf mich nehme. Aber das, was er meint, ist, dass ich nicht die Ruhe und die Zeit mit ihm verbringe oder in Ruhe Zeit mit ihm verbringe, wo er mir Qualitätsdinge offenbaren will. Qualitätsdinge, die in seinem Herzen wichtig sind. Und deswegen ist diese Aufforderung, die gilt auch dir. Ich weiß nicht, inwieweit sie jedem Einzelnen gilt. Es kann durchaus sein, dass Einzelne hier in der ersten Liebe drin sind. Die erste Liebe ist nicht die erste Liebe, die ein Mann kennenlernt, sondern die erste Liebe ist die rangmäßig erste Liebe, die er zu seiner Angebeteten pflegt. Die Qualitätsliebe Nummer eins, das ist das, was Jesus zusteht. Und diese erste Liebe, die vorneweg ist, die immer den Geliebten sucht, die immer in Gedanken um ihn herumschwirrt und nichts anderes eigentlich an die erste Stelle lassen will, diese Liebe ist gemeint. Und da frage ich dich einfach, lieber Bruder, lieber Freund, hier sind ungeheure Chancen. Das erste war den Vater in dieser einfachen biblischen Bestätigung, die Jesus uns gibt, den Vater kennenzulernen. Das zweite ist, diese erste Liebe zu Jesus als ein Öffner für alle göttlichen Wohltaten zu entdecken. Wenn du in diese Liebe, in diese erste Liebe, sie hineinkommst, sie verwandelt dein Leben, sie verwandelt deine Lebensumstände. Die Lebensumstände treten zurück und in den Vordergrund tritt die Beziehung zu Jesus. Deine Lebensumstände, mögen sie noch so ungünstig sein, sie treten zurück in dem Maße, wie du seinen Namen aussprichst, wie du ihn immer wieder in den vordersten Blickpunkt deiner Überlegungen bringst. Diese erste Liebe. Das ist das zweite ganz, ganz wichtige Element, wenn wir in unserem Mannsein, in unserer männlichen Identität, in unserem Mannsein im Jahre 2005, 2006 zu uns finden wollen und diese Qualitätsmänner werden wollen, sein wollen, die das Reich Gottes so unbedingt braucht. Und das dritte ist wieder dieses bewusste Hören, Verstehen, Verstoffwechseln von dieser göttlichen Bestätigung, die jedem Einzelnen von uns laut Schriftbeweis zusteht. Ich habe über dir ein Ja ausgesprochen. Und dieses Ja ist kein Hätte oder Wäre, kann sich auch nicht verwandeln in ein Nein, wie das in manchen Theologien auch heute noch immer wieder denkbar ist und hörbar ist, sondern das Ja, das Gott zu uns ausgesprochen hat, als wir zu Jesus Christus Ja gesagt haben. Dieses Ja, das er dann über uns ausgesprochen hat, dieses Jahr ist ein ewiges Jahr. Und dieses Jahr nimmt er nicht mehr zurück. Und dieses Jahr tragen wir bei uns und müssen es bei uns tragen, wie eine Art Ausweis oder Kennkarte mit uns herumtragen. Wissen, wir sind angenommen, wir haben dieses Jahr mit uns. Und egal, was wir tun, selbst wenn wir einmal ganz schwer in die Grube fallen oder irgendwelche schlimmen Dinge oder furchtbaren Dinge tun, wir können immer zurückkommen. Wir können immer sagen, ich habe dieses Jahr auf meinem Leben. Dieses ist wie eine Kennkarte, wie ein Pass, wie ein Visum. Wir kommen überall durch mit diesem Visum. Wir kommen durch die schlimmsten Situationen, durch die schlimmsten Lebensumstände, durch alles, was an Üblen in unserem Alltagsleben uns blühen kann. Wir kommen durch, wenn wir dieses Jahr bewusst in uns tragen. Dieses Visum, diese Kennkarte, dieses Passport in uns ist. Und dann kann uns auch in schwierigen Umständen nichts passieren. Nirgendwo ist uns verheißen, dass uns auch als Männern, auch als feiernde Männer, die ihren Daddy lieben
und mit ihm zusammen am Tisch sitzen und einfach glücklich sind. Nicht, niemand und nichts hat uns verheißen, dass wir nicht auch schwere Zeiten mal kriegen können, in denen wir gefordert sind, in denen unsere Festigkeit gefordert ist, als Männer, in der Frauen, Kinder und vielleicht auch andere Männer zu uns kommen werden und sagen, hast du einen Vorschlag, was wollen wir machen? Welchen Weg sollen wir gehen? Und in dem Bewusstsein oder in dieser dreifachen Sicherheit, in der du bist, dass du deinen Daddy im Himmel kennst, dass du ständig diese Brautliebe zu Jesus hast, diese erste Liebe, diese begeisternde, leidenschaftliche, fast verrückte Liebe für Jesus hast und trotzdem im Grunde deines Herzens stocknüchtern bist, weil du weißt, das ist der einzige Weg, das ist die einzige Alternative für mich. Und drittens dieses Ja, du weißt, du bist geliebt, du weißt, du bist angenommen und du weißt, es ist irreversibel, es ist nicht mehr zurückzunehmen. Gott hat Zusagen gegeben, die er nicht mehr zurücknimmt. Du bist sein Sohn. Das sind die Kraftquellen, aus der unsere männliche Identität immer wieder gespeist werden muss. Und aus diesen Kraftquellen heraus entwickelt sich eine stabile, eine verantwortungsbewusste, eine verlässliche, eine treue, eine zuverlässige, eine von Liebe getriebene Männlichkeit, die wir in unseren Gemeinden und in unserem Land brauchen. Wo nicht mehr dieses Bedürfnis ist, ich muss mich rechtfertigen, wo nicht mehr dieses Bedürfnis ist, ich muss um meine Rechte kämpfen, wo nicht mehr dieses Bedürfnis uns bestimmt, ja, aber ich muss sorgen, dass der oder ich muss dem Pastor mal ein kritisches Wort sagen zu seiner letzten Predigt oder so, wo das alles keine Rolle mehr spielt, wo alle diese Dinge unwichtig geworden sind, weil wir so brennend im Geist, und es ist ja der Heilige Geist, der das in uns nur in Bewegung bringen kann, diese drei Punkte Strategie, die ich hier aufzeige. Nur der Heilige Geist kann das machen. Dann sind wir brennend im Geist, wie es das Evangelium von uns erwartet. Dann sind wir brennend im Geist und dann werden wir die Welt verändern und dann werden wir unsere Umgebung verändern. Das Schlüsselwort oder die Schlüsselworte, vor allen Dingen das Schlüsselwort ist Liebe. Unser Gott sagt von sich selbst, dass er Liebe ist. Er ist Liebe, er ist Leben, er ist Lachen. Die drei L, das kann man sich gut merken. Aber das ist unser Gott. Nichts, aber auch gar nichts, was diese drei L in irgendeiner Form schmälern könnte. Gott ist Liebe, Gott ist Leben. Und wie wir eben in Lukas 15 gelesen haben, Gott ist Lachen, Gott ist Feiern, Gott ist Freude. Und du fragst, wie kann ich denn das in mein Leben reinkriegen? Und ich sage dir, der Schlüssel ist das, was ich wiederhole es einfach nochmal, damit wir es wirklich mitkriegen. Was sagt der hier eigentlich, der Pinke? Der Schlüssel ist dieses Bewusstsein, ich habe und dieses Jesus am Anfang heute Mittag, wie wir angefangen haben, ging in dem Bewusstsein und wusch den Jüngern die Füße, weil er wusste, dieses Bewusstsein war in ihm, ich bin geliebt. Ich habe alles bekommen, was ich brauche. Ich werde mein sehr schweres Ziel, das ich mir hier auf der Erde gesteckt habe, ich werde es erreichen. Warum? Weil ich die Beziehung zu meinem Vater, ich weiß, mein Daddy ist optimal. Und weil er mit mir ist, schaffe ich das. Ich muss es nicht alleine schaffen, Gott sei Dank. Kann ich auch gar nicht, aber dafür habe ich meinen Daddy. Sagt Jesus. Das hat ihn zielstrebig gemacht. Das zweite ist aus dieser Beziehung zu Daddy entwickelt sich diese Überzeugung, er hat Ja gesagt zu mir. Er hat Ja gesagt zu dem verlorenen Sohn, der weggelaufen ist. Er hat Ja gesagt zu dem Älteren, er ist rausgegangen, der nicht rein wollte. Und sagt zu ihm, Junge, freu dich doch mit uns, setz dich doch mit an den Tisch, lass uns feiern. Dein Sohn, dein Bruder ist wieder da. Dieses Ja, das Gott über jedem von uns ausgesprochen hat, Und Heiliger Geist, ich bete, dass wir dieses Jahr heute Abend zumindest in eine Anzahl von Herzen hineinkriegen. Du, Heiliger Geist, dein Werk. Und das Dritte ist dieses Bewusstsein immer wieder neu. Wir wollen nicht, dass Jesus uns zuruft, aber eines habe ich gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Kehre um von diesem Weg. Ich lese es vielleicht doch noch mal weiter. Aber eines habe ich gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Denke nur daran, wovon du gefallen bist, und tue Buße und tue die ersten Werke. Wenn aber nicht, so komme ich zu dir und werde deinen Leuchter von der Stelle wegrücken, wenn du nicht Buße tust. Also da ist auch eine schwere Warnung drin durch Jesus. Er sagt, es kommt ihm, Jesus, darauf an, diese erste Liebe ist für ihn ausschlaggebend. Dann will er uns und kann er uns alles geben, was unsere Männlichkeit so befreit, dass wir selbst unter unseren Umständen, unseren Lebensumständen, unter den Rahmenbedingungen, unter denen wir leben, privater, familiärer, beruflicher Art, dass er da Veränderung schaffen kann. Aber er will, dass wir ihn lieben. Siehe, ich stehe vor deiner Tür und klopfe an. Und wer mich einlässt, zu dem will ich kommen mit all den Wohltaten, die in den Verheißungen meines Wortes zu finden sind. So, ihr Lieben, ich denke, das ist das entscheidende Stückchen, was wir aus dem Neuen Testament für uns Männer nehmen müssen. Wir sind geliebt, wir sind angenommen. Wir haben keinerlei Verpflichtungen, wir haben keinerlei asketische Übungen zu leisten. Im Gegenteil, wir haben es mit einem freudetrunkenen Gott zu tun. Aber wir wollen ihn kennenlernen, und dieses Kennenlernen ist der entscheidende Prozess. Und deswegen sage ich, wenn du nicht weißt, wie es geht, dann mach es einfach wie ich, dann nimm eine Bibelstelle und bete diese Bibelstelle und sag, Herr Jesus, oder sag Vater, oder sag Heiliger Geist, ich verstehe sie nicht. Dich bitte ich, dass du sie mir erklärst, in meine Situation hinein erläuterst. Was bedeutet sie für mich? Diese eine Stelle oder diese eine Stelle. Und dann hörst du, dann sitzt du einfach da und hörst, und dann schreibst du dir auf, was du hörst. So, das ist ein einfacher Weg, ein unkomplizierter Weg. Und das wird manchmal nicht in der ersten Woche klappen, dass du sehr viel hörst. Aber du bleibst dabei, weil du weißt, ein ewiges Ja ist in deinem Herzen und auf deinem Leben. Es kann nie mehr umgeändert werden. Du kannst dir ruhig Zeit lassen und entspannt sein und Gott das Tempo vorgeben lassen. Aber so entsteht Männlichkeit. So entsteht eine demütige, herzliche, verantwortungsbewusste, freie, frohe, lachende und für Frauen äußerst attraktive Männlichkeit. Ja, so ist es. Sibylchen, sag auch mal was. Okay. Freunde, darum geht's. Darüber könnten wir stundenlang weiterreden. Das will ich einfach nicht, sondern wir wollen hier auch nicht die Hindernisse besprechen. Ich denke, das würde zu weit führen. Es gibt immer Menschen, die sagen, nein, das kann nicht sein. Unser Gott ist ein ernsthafter Gott. Unsere Religion ist eine ernsthafte Religion. Und ich will das nicht. Ja, das ist so eine Art Türenknallen. Ich bin sauer, dass andere sich freuen oder was auch immer. Das kennen wir. Wir kennen das, dass das auch in unseren frommen Gruppen zum Teil so ist und so. Aber ich sage euch was, es fängt eine neue Zeit an. Es ist eine neue Zeit da. Wir können uns nicht mehr leisten, den Luxus, dass wir noch lange rumstochern, wer die richtige Theologie hat. Das geht nicht mehr. Wir können uns nur auf das Wort Gottes verlassen, und wir können uns auf den lebendigen Gott verlassen und sagen, okay, wir kommen. Wir kommen so, wie wir sind. Wir trinken unser Bier weiter, wir können uns keine neuen Engpässe auflegen lassen. Wir werden keine Asketen werden, wir werden uns aber auch nicht der Welt anpassen, sondern wir werden in diesem Christus unsere Erfüllung finden. Amen. Amen. Lasst uns einfach zum Schluss, vielleicht stehen wir diesmal wirklich auf und beten zusammen. Lieber Vater im Himmel, es ist so unglaublich, will ich nicht sagen, das ist ja eigentlich etwas, was kontraproduktiv ist. Es ist glaublich, es ist erstaunlich und es ist glaublich. Wir können es glauben, weil der Geist Gottes in uns ist. Aber wir gestehen dir auch, wir sind immer wieder neu herausgefordert, einen Weg zu gehen, den wir noch gar nicht richtig kennen. Und Vater, so will ich meine Brüder jetzt segnen, am Ende dieses Nachmittags, dieser gemeinsamen Zeit. Ich will sie segnen, dass sie in diesen Weg hineinfinden. Vater, und das ist mein Gebet und das ist mein inniges Gebet. Und ich will keine Show oder irgendetwas. Ich will einfach vor dir ringen und vor dir flehen unter Danksagung für meine Brüder, die hier sind, sagen, Herr, ich wünsche es mir. Und ich glaube, dass du es tust. Und ich danke dir dafür. Jedem Einzelnen wirst du diesen Weg zeigen, denn du bist und hast es versprochen, dass du so lange uns nachgehen willst, bis du uns gefunden hast. Du bist Jakob, dem Stammvater Israels, bist du nachgegangen, bis du ihn gefunden hast, nach 40 Jahren. Und du hast es gemacht, du hast ihn am Jabbok gestellt. Und so wirst du uns auch stellen, wenn wir wieder borstig sind. Aber du hast vor allen Dingen vor, dass wir mit dir eins werden, dass wir Jesus, deinen Sohn, in einer ersten, in einer heißen, in einer bräutlichen Liebe lieben und dass wir nicht mehr aufhören, sodass hier die Grundlage gelegt wird, dass alles an Verheißungen und Wohltaten, was wir jemals von dir gehört haben, zu uns fließen kann. Und das erbitte ich für meine Brüder. Das erbitte ich für meine Brüder. Und das nehme ich dankend im Glauben einfach an, dass du es ihnen geben wirst. Und so beschütze sie, so beschütze ihre Familien, so beschütze ihre Gemeinden. Beschütze sie und führe sie, Herr. Aber ich erwarte und ich glaube und ich hoffe, dass Männer, richtige, starke, die Nation tragende Männer, auch aus diesem Kreis hervorgehen werden. Ich glaube das, Herr. Wir brauchen solche Männer in Deutschland. Und so legen wir dir unser Vaterland hin und sagen dir, Herr, dies ist ein schönes Land, wo du uns reingestellt hast. Und wir werden als Männer dich nicht enttäuschen und dieses Land nicht enttäuschen. Wir werden als Männer unsere Position nehmen, aber wir brauchen deine Hilfe und wir preisen dich dafür. Und so segnen wir einander und ich segne euch im Namen des dreieinigen Gottes, unseres wunderbaren Vaters, der so viel hat und so viel gibt, der so fröhlich ist und der so entspannt ist, auch wenn wir daneben liegen, der mit uns immer wieder Kontakt aufnimmt und uns sucht und uns letztlich auch finden wird. Und ich segne euch im Namen des Sohnes Jesus Christus, der unser Alles ist, unser Heiland, unser Erlöser, aber darüber hinaus eben derjenige, der uns zum Vater bringt. Und ich segne jeden von uns hier im Namen des Heiligen Geistes, der unser Führer, unser Leiter, unser naher Gott, unser virtuoser Gott, unser herrlicher Gott ist, der so viel immer neue Einfälle hat, wie er uns in die Nähe Vater Gottes und in die Nähe Jesu Christi bringt. So seid gesegnet im Namen dieses dreieinigen Gottes. Amen. Amen.
Lieber Rudi, ich habe dich jetzt im letzten Jahr dreimal erlebt. Einmal bei der Ermutigungskonferenz, einmal bei der Ermutigungsseminar für ausgebrannte Älteste und Leiter.